Objekte sprechen.
Ja, merci.
Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Zunächst einmal möchte ich Ihnen etwas umreißen, worüber ich sprechen möchte. Und woher ich komme? Ich komme aus dem Bereich der Immunologie und ich habe eine etwas umfassende Sicht von der Immunologie. Und ich glaube, die Mikrobiologie und die Fragen der Infektionskrankheiten gehören hier dazu. Ich glaube, die Immunologie war immer sehr nahestehend den Fragen der Infektionskrankheiten. Das ist der erste Grund. Und zweitens mal ist es so, dass durch die Impfung diese Nähe wieder ganz hergestellt ist. Und drittens ist es so, dass ich in meinem Leben verschiedene Impfprogramme geleitet habe in unserem Impfunternehmen. Und ich hatte damit ganz gezwungenermaßen einen Blick auf die entsprechenden betreffenden Infektionskrankheiten. Und viertens leite ich seit ein paar Jahren das Pasteur-Institut und habe die ganze internationale Dimension vor Augen. Ich habe einen Blick auf die großen Probleme, die an Ort und Stelle sich stellen. Das als Vorrede. Ich möchte eigentlich ganz deutlich sagen, dass ich kein Experte der internationalen Public Health bin. Und wenn ich zu dem Bericht, zu dem ich jetzt sprechen werde, eine gewisse Erfahrung beitragen kann, dann sind es eben diese Erfahrungen, nicht unbedingt tiefschürfende Kenntnisse. Also Infektionskrankheiten. Und ich möchte zurückgreifen auf diese zusammenfassen und möchte als Einführung noch einmal auf dieses Welttableau der Infektionskrankheiten zurückkommen. Die Bilanz ist ganz klar. Die Mortalität, 14, 15 Millionen Tote pro Jahr, davon 5 Millionen Kinder. Wir haben gestern auch von der Morbidität gesprochen. Wir sehen es ganz deutlich bei HIV, Malaria. Aber wir vergessen andere Dinge, die von den Parasiten verursacht werden, von den Helminthes-Parasiten und viele andere. Sie sind wenig oder gar nicht bekannt. Hinzu kommt auch, dass die Risiken für neu auftretende oder wieder auftretende Krankheiten nicht reduziert werden können. Eine Engländerin hat festgestellt, dass innerhalb der letzten 30 Jahre alle 3 Monate eine schwere Infektionsepisode zu verzeichnen ist. Und das betrifft immer völlig neue Krankheiten oder wieder auftretende Infektionskrankheiten, von denen man meinte, dass sie mehr oder weniger ausgemerzt waren. Das ist der Grund, warum ich gerade diesen Begriff Ausmerzung nicht mag. Er ist ideologisch geprägt. Und wenn man an Ausmerzung sagt, wir hatten es gestern schon von einem deutschen Kollegen gehört, wenn wir von Pocken sprechen, dann haben wir die Monkeypox. Das ist also eine Art der Pocken, die durchaus in einigen afrikanischen Regionen noch vorkommen. Also ausgemerzt, davon kann nicht die Rede sein. Ich möchte Ihnen von etwas sprechen, was zum Teil in einem Bericht enthalten ist, der vorgelegt worden ist der französischen Regierung vergangenen Jahres. Hier geht es um Infektionskrankheiten. Es ist eine Arbeit, die ich zu leisten hatte, damit der Beitrag Frankreichs zur Verbesserung der Weltgesundheit optimiert werden konnte. Es ist ein Bericht, der gerade in Bezug auf verschiedene Punkte sehr wichtig ist. Ich werde darauf zurückkommen. Was den französischen Beitrag anbetrifft, so hat dieser Beitrag das Besondere, dass wir in der ganzen Welt über ein großes Netzwerk von verschiedenen Referenz- und Handlungspunkten verfügen. Das hat etwas mit der militärischen Vertretung, hat auch etwas mit der Kolonialgeschichte Frankreichs zu tun. Frankreich, zum Unterschied zu anderen Ländern, verfügt über ein Netz von solchen Punkten, das eigentlich nur vergleichbar ist mit dem Netz, das die Amerikaner gegenwärtig in der Welt einrichten. Welche Risiken gibt es im Zusammenhang mit den Infektionskrankheiten? Ich glaube, sie sind wieder groß geworden, diese Risiken. Sie sind globalisiert durch die Urbanisierung und die Co-Urbanisierung durch die zunehmende Mobilität von Menschen und Waren. Und wir kennen natürlich die Hauptkrankheiten, das ist HIV, SRS, Vogelgrippe und viele andere Krankheiten, die schon genannt worden sind. Die Verbreitung ist sehr asymmetrisch zwischen dem Norden und dem Süden. Der Norden, das sind die industriell entwickelten Länder, der Süden die Schwellenländer oder die Entwicklungsländer. Die Mortalität und die Morbidität sind sehr schlecht verteilt, wenn ich es mal so sagen darf. Wir haben also eine große Konzentration der Infektionskrankheiten im Süden. Und wir müssen auch von der ökonomischen Auswirkung sprechen, die ganz besonders beträchtlich im Süden ist. Aber nicht nur, sondern auch im Norden. Hier gibt es Hongkong, Singapur oder Toronto, doch Länder, die ganz stark betroffen sind durch diese Erscheinungen. Die Infektionskrankheiten sind natürlich nicht die einzigen Entwicklungshindernisse, sind auch nicht die einzigen Anliegen, die wir verfolgen. Wir haben hier also aufgeführt die verschiedenen Hindernisse für die Entwicklung und für Entwicklungshilfe. Wir haben ja gestern schon andere genannt, unter anderem eben auch Infektionskrankheiten, aber nicht nur. Wir haben den Hunger, wir haben die Erziehung, wir haben Umwelt und Klima, wir haben von den Allergien nicht gesprochen. Die Allergien entwickeln sich in ungeheurem Maße, in gleichem Maße wie die Übergewichtigkeit, und das betrifft auch die Entwicklungsländer. Hinzu kommen die anderen Faktoren. Insgesamt können wir sagen, dass zu einem verspäteten Zeitpunkt ein Bewusstseinsbildungsprozess in den reichen Ländern eingesetzt haben. Die Pasteur-Anhänger haben eigentlich seit einem Jahrhundert sich bewusst gemacht, dass es eine große Problematik gegeben würde mit den Infektionskrankheiten. Und es ist eine Art Maske, die sich die rechten Länder aufgesetzt haben, um bestimmte Dinge einfach nicht zu sehen. Und wir müssen auch sagen, dass der Erfolg der Impfungen und der Behandlungsmöglichkeiten in gewisser Weise den Blick auch vernebelt hat für die Probleme, die es durchaus gibt, auch im Bereich der Infektionskrankheiten. Wir haben auch ein gesteigertes Bewusstsein, nicht nur für die geteilten Risiken, sondern auch für die geteilte Verantwortung. Neue Faktoren und neue Akteure treten auf die Szene. Wir haben nationale und internationale Akteure, neue Finanzquellen, die Nichtregierungsorganisationen, Mäzenatentum, neue Mechanismen auch, öffentlich-private Partnerschaft, all das muss hier genannt werden. Es ist gegenwärtig wohl, so sehe ich es, zu verzeichnen, dass es eine Verlagerung gibt, eine Verlagerung der Ausgewogenheiten und der Machtzentren. Wenn wir uns zum Beispiel die wissenschaftliche Sphäre nehmen, also die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen, die Genetik oder die Klimatologie oder die Soziologie, da haben wir hier ganz eindeutig ja doch ganz neue Kräfte präsent. Wenn wir uns zum Beispiel die Klimatologen anschauen, die haben einfach ein größeres Gewicht gegenwärtig in unserer Gesellschaft, und das ist auch sehr wohl berechtigt. Da kann man feststellen, dass, wenn wir die Biodiversität anschauen, dann sind es nicht mehr die Wissenschaftler, die Wissenschaftler und die Journalisten, die sich dieses Themas annehmen, nicht mehr unbedingt die Politiker. Und da müsste vielleicht etwas aufgeholt werden. Also, es gibt auch neue Sphären, die in Erscheinung treten. Ich hatte schon das Mäzenatentum erwähnt. Hier gibt es alte und große Mäzene. Wir hatten die AIDS-Stiftung schon gestern erwähnt, gehört. Wir haben andere Stiftungen, und diese Stiftungen haben natürlich auch eine große Macht. Und das hat mitunter auch zu Gleichgewichtsverschiebungen geführt in der Ausgewogenheit der verschiedenen Finanzquellen. Die Nichtregierungsorganisationen. Wir kennen sie, Ärzte ohne Grenzen oder andere NROs. Und dann diese PPP-Partnerschaften, also die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen öffentlichen Bereich und dem privaten Bereich. Wir hatten es schon eben gehört zu den Impfungen. Im politischen Bereich stellen wir fest, dass die Gesundheitsdiplomatie stark in Erscheinung tritt. Es gibt also gerade hinsichtlich der Weltgesundheitsorganisation ja doch eine ganz herausragende Entwicklung, allein durch die Tatsache, dass die Präsidentin der WHO eine Chinesin ist, zeigte, dass ganz andere Länder und ganz neue Akteure hier in Erscheinung treten und sich zugesellen zu den traditionellen Akteuren wie unter anderem Frankreich und Deutschland. Ich möchte noch etwas bei der Einleitung verweilen. Und ich möchte zwei Themen einführen, die meiner Meinung nach Machtbereiche sind, die nicht richtig, nicht genügend eingeschätzt werden, nach meiner Meinung nicht wirklich adäquat berücksichtigt werden. Und das führt zu Unausgewogenheiten. Ich habe folgende These. Wenn das so ist, dann ist es für die betroffenen Bereiche so, dass sie nicht genügend von der Wissenschaft bearbeitet worden sind. Ich möchte das noch etwas weiter ausführen. Und das betrifft unter anderem auch die Infektionskrankheiten. Ich werde also auf diese These noch zurückkommen. Um diese Einleitung abzuschließen, möchte ich kurz etwas sagen zur Weltsituation, zu den Impfstoffen. Die Impfstoffe machen 2-3% des gesamten pharmazeutischen Marktes aus. Das ist ja doch nicht viel. Und Sie wissen ja, dass die Industrieunternehmen, die Impfstoffe herstellen, für die Forschung von Impfstoffen genauso viel ausgeben müssen wie für die Reste der Arzneimittelforschung. Und wenn wir dann sehen, dass nur 2-3% des Weltmarktes dann ausgemacht wird von den Impfstoffen, dann müssen wir wirklich sehen, dass ungefähr 15-20% des Gesamtumsatzes für die Forschung, für Forschung und Entwicklung dort investiert werden müssen, dann sehen wir diese ganze Unausgewogenheit. Ich glaube, dass der Preis für Impfstoffe unglaublich niedrig ist. Es gibt sehr, sehr viele Äußerungen, dass man, wenn man zum Beispiel eine Cola-Büchse kaufte, dann kostet das $1, während ein Impfstoff wesentlich billiger ist. Das heißt, der Preis des Impfstoffs berücksichtigt nicht den ganzen lebenserhaltenden Wert eines Impfstoffes, vor allen Dingen in präventiver Hinsicht. Und es ist also völlig unangemessen, dass diese Preise so sind, wie sie sind. Im Laufe der letzten 20 Jahre ist es zu einer Verschiebung gekommen, in soziologischer Hinsicht sehr wichtig und interessant. Die Industrie fuhr fort im Impfbereich Impfforschung zu betreiben, relativ entwickelte Impfforschung. Es gab Konzentrationsmechanismen und dann die verschiedenen Zwischenbereiche, die dazu geführt haben, dass der Anteil Forschung und klinische Forschung völlig umstrukturiert worden sind. Und was davon dann bewirkt worden ist, ist Folgendes. Eine ganze Reihe von Universitätseinrichtungen konnten nur noch mit Mühe das industrielle Defizit ausgleichen. Sie schaffen es nicht mehr aus Gründen der Kompetenz. Es ist sehr, sehr schwierig, klinische Versuche bestimmter Art durchzuführen. Da braucht man einfach bestimmte Kenntnisse, bestimmte Kompetenzen. Das ist ein wirklicher Beruf. Hinzu kommen die Fragen der Kosten. Ein klinischer Versuch. Ich spreche immer noch von der Forschung. Ja, ich spreche jetzt von klinischer Forschung und Versuchen. Das kostet manchmal 2, 3, 10-mal mehr als die Forschung an sich. Und es kommt noch hinzu, dass auch hinsichtlich der Anerkennung man nicht unbedingt immer bereit ist, so viel Geld zu investieren in das was hier gemacht werden muss. Das heißt, man verfällt ein bisschen in das, was ich als das große Wissenschaft, nein, einfache kleine Soliwerke, viel eher ein Symptom, so wie ich es sehe, verfällt. Da kommen eine ganze Reihe von anderen Punkten hinzu, die die Dinge einfach sehr, sehr erschwert haben in diesem Bereich. Es kommt noch zum Beispiel die Frage der ganz auf Sicherheit ausgerichteten Ideologie der im Norden angesiedelten Länder hinzu, wenn es denn darum ginge, Dringlichkeiten und Prioritäten zu definieren. Es kommt auch hinzu, dass in ganz verstärktem Maße Regelungen eingeführt worden sind und internationale Normen und Standards. Hinzu kommt die Verrechtlichung hinzu. Also es gibt eine Art Quasi-Kriminalisierung im Fall von Unfällen und von Fehlern. Das hat also zu einem bestimmten Verhalten der Produzenten geführt. Und es ist also so, dass ein echtes Problem entstanden ist. Um einen Impfstoff zu entwickeln, braucht man einen bestimmten Druck, man braucht eine bestimmte Notwendigkeit, die wirklich eine dringende Notwendigkeit ist, damit überhaupt die Arbeit geleistet wird. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Wenn wir uns verschiedene Impfstoffe anschauen, die entwickelt worden sind, da war die Situation ganz anders. Ich komme noch einmal auf den Punkt der Normen zurück, der Standards. Sie wissen ja, in fast allen Bereichen, vor allem im pharmazeutischen Bereich, ist man kontrolliert und überwacht von den verschiedenen Systemen auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene. Und international, da haben wir also die amerikanische Agentur, wir haben die internationale Agentur der Weltgesundheitsorganisation, andere Regelungen, die hinzukommen. Also das sind natürlich alles strenge Kontrollorgane, und was man da feststellen kann, ist, dass die Produktionsstandards und sogar die Forschungsstandards natürlich sich weiterentwickeln. Sie werden immer sicherer. Die Weiterentwicklung, das ist natürlich ganz logisch. Manche böse Zungen behaupten, dass die Wissenschaftler so sich Konkurrenz machen, damit die Standards vervielfältigt werden. Das stimmt nicht und stimmt doch auch etwas. Also Sie haben hier, wenn Sie einen Impfstoff haben, eine Analyse anzufertigen. Sie machen Ihre Analyse, die anderen machen ihre eigenen Dinge, und das Ganze wird überwacht von einem ganz strengen System von Bezugswerten. Wenn wir uns ein anderes Phänomen noch anschauen, ich hatte es ja eben schon kurz aufgezählt, das ist das Verrechtlichungselement. Das entwickelt sich ungeheuer schnell. Das geht hin bis zur Kriminalisierung. In Frankreich haben wir das in der Angelegenheit des kontaminierten Blutes ganz deutlich gesehen. Und das hat sehr wichtige Auswirkungen auf die Verhaltensweisen der Produzenten. Es gibt sehr viele Beispiele in diesem Bereich. Ich werde auf den Rotavirus und die Entwicklung des Impfstoffes in der Folge noch eingehen mit kontroversen Entwicklungen. Und man kommt damit auch zu den Fragen kollektiver Verantwortung auf nationaler und internationaler Ebene. Und ich möchte nur den Fall zitieren, der in allen Zeitungen gestanden hat. Es ist der Grippeimpfstoff, der in England entwickelt worden ist. Man muss sich zunächst einmal genau anschauen, was in dieser Angelegenheit wirklich passiert ist. Die produzierende Firma hatte von der Regelungsbehörde eine Genehmigung erhalten, beziehungsweise bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Normen nicht völlig eingehalten worden sind. Was ist entstanden? Es hat ein Defizit für die Hälfte der Impfdosen gegeben, die aus den Vereinigten Staaten angeliefert werden sollten. Also da gab es eine Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Panik in den Vereinigten Staaten. Ich denke, man versucht natürlich in unseren Ländern, und das ist in Frankreich, in Deutschland und in den anderen ebenfalls der Fall, die risikobehaftete Bevölkerung. Man hat eine bestimmte Berechnung angestellt. Man wusste nicht so ganz genau, auf welche Zahlen man sich beziehen sollte, was eine wirkliche Abdeckung wäre. Und niemand kann gegenwärtig sagen, ob die Abdeckung, die man da zugrunde gelegt hatte, wirklich die Ursache für eine ganze Reihe von Todesfällen gewesen ist. Das heißt, dass diese Fälle also nicht genügend abgedeckt worden sind, nicht genügend erfasst worden sind. Es hat also eine ganze Reihe von Dosen, die produziert worden sind, die nicht mehr im System sind, die irgendwo abgewandert sind. Man weiß nicht so richtig genau. Also es gibt ein Problem. Es gibt hier ein Problem und es gibt Probleme, die wesentlich globaler sind, als man sich eigentlich vorstellen kann. Meine Kollegen, Herr Kaufmann, andere, haben ja auch schon die vernachlässigten Krankheiten etwas erwähnt, vor allen Dingen, wenn es um Arzneimittel geht. Und da möchte ich hier eine Zahl anführen. Hier geht es also um die vernachlässigten Krankheiten. 1400 Arzneimittel, neue Arzneimittel, sind in den letzten 25 Jahren produziert worden und 1% sind davon verwendet worden, um die sogenannten vernachlässigten Krankheiten zu behandeln. Und das sind die Krankheiten, die die Entwicklungsländer betreffen. Also die armen Länder sind ganz besonders betroffen. Und sehr wenige Impfstoffe sind speziell und spezifisch entwickelt worden, mit Sicht und Blick auf die Entwicklungsländer. Wir haben hier also eine Vorgehensweise, die uns große Probleme bereitet. Und in gleicher Zeit ist es so, dass die Finanzierung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Gesundheit sich verdreifacht bis verfünffacht haben. Und wir haben hier ganz einfach ein Problem, wo wir sehen, wie die Dinge auseinanderklaffen, wo wir sie zusammenführen müssen. Gleichzeitig ist es so, dass für diese Forschungs- und Entwicklungsfinanzierungen, die, wie ich Ihnen schon eben sagte, 3 bis 5 Mal gestiegen sind, wieder Entwicklungen drin sind, die auch wieder unter dem Drang der Ereignisse geschehen sind. Man kann, also wenn wir uns mal anschauen, was da für Summen investiert worden sind, nicht behaupten, dass hier das Geld nicht da war. Das Geld war es nicht, was uns gefehlt hatte. Wir sehen ja hier, dass der Graben 90 zu 10, also dieses Verhältnis oder dieses Missverhältnis, ein wirklich strukturelles Problem darstellt hinsichtlich der Verwendung und der Zuteilung der Ressourcen. Wenn wir 25 Jahre lang behauptet haben, wir hatten nicht genügend Geld und wir haben gleichzeitig gesehen, dass also die Forschungs- und Entwicklungsausgaben verdreifacht bzw. verfünffacht worden sind, dann ist es eindeutig, dass es eine Frage der Auswahl ist, der Entscheidung, der Gewichtung und der Prioritätensetzung. Ich denke, man hat sicher zur Erforschung von Prostatakrebs ja sehr viel mehr investiert als für alle vernachlässigten Krankheiten zusammengenommen. Das könnte man durchaus so behaupten. Aber ich denke, um die Dinge wirklich gut zu verstehen, muss man sie einfach weiterentwickeln. Wenn wir uns jetzt Forschung und Entwicklung anschauen, dann sehen wir, dass die Forschung ungefähr unabhängig vom Markt ist, während die Entwicklung sehr marktabhängig geprägt ist. Ganz einfach, weil die Entwicklung einfach zum großen Teil eine Angelegenheit der Unternehmer und der Industrie ist. Und das bleibt auch so gegenwärtig. Die Entwicklungskosten eines neuen Produkts liegen in der pharmazeutischen Industrie ungefähr bei einer Zahl zwischen 200 und 1,5 Millionen Euro. Also da gibt es, da muss man sehr vorsichtig sein, denn die Spanne ist ja sehr groß. Es gibt ja verschiedene Bereiche. Diese Zahl enthält ja auch die falschen Untersuchungen, also die, die nicht zum Erfolg geführt haben. Also Sie haben hier nicht die reinen positiven Forschungskosten, die Zahlen sind nicht falsch, aber man muss sie immer interpretieren. Sie haben also hier kolossale Kosten. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was da am teuersten ist, dann ist deutlich erkennbar, wo die Dinge klemmen. Es gibt keinen Markt. Es gibt keine Arzneimittel, es gibt keinen spezifischen Impfstoff. Warum gibt es diesen Impfstoff nicht? Warum gibt es dieses Arzneimittel nicht? Weil man es nicht entwickeln kann. Warum kann man es nicht entwickeln? Die Entwicklung liegt auf der Seite der Industrie. Wenn wir uns die akademischen Kreise anschauen, dann kann man natürlich forschen, wenn man das Geld hatte, was man möchte. Wenn wir durch die französischen Laboratorien gehen, dann hält man auch ein relativ spezifisches Bild. Aber wenn wir uns die Forschung anschauen, dann bleibe ich dabei, dass die Forschung relativ autonom ist. Aber es ist völlig klar und auf der Hand liegend. Und für mich war es auch völlig klar, als ich noch Direktor des Pasteur-Instituts war, die meiste Forschungen führen nicht zu einer Entwicklung, ganz einfach, weil man da nicht die entsprechenden Mittel findet. Und da ist man in einer wirklich paradoxen Situation. Es gibt sehr viel Forschung, ja, wirklich, Forschung, die eigentlich auch richtig ausgerichtet ist, aber das Geld für die Entwicklung ist völlig unzureichend. Und ich kann das hier nicht detailliert ausführen, welche Mechanismen hier noch dazukommen. Ein Mechanismus, der hier ganz stark eingreift, besonders im Bereich der klinischen Forschung, in der zweiten und dritten Phase. Ich glaube, hier gibt es ein echtes Problem. Ein echtes Problem auf internationaler und weltweiter Ebene. Heute ist es so, dass ich nicht glaube, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, Tests durchzuführen, eine Entwicklung durchzuführen für die verschiedenen Impfstoffe, die wir erforscht haben. Das ist einfach nicht möglich. Und dann, wenn man davon ausgeht, stellt man fest, dass die Entscheidungen sehr oft wesentlich politischer als wissenschaftlich begründet sind. Ganz einfach, weil man in dieser Klemme der Unmöglichkeit der Weiterentwicklung ist. Bei der Stelle von der Forschung zur Entwicklung klemmt es. Wenn wir uns Forschung und Entwicklung anschauen, da haben wir ganz spezifische Probleme, die hier ausgewählt worden sind. Wir haben also die Kälteketten, wir haben die lokalen Sicherungssysteme, die Frage der Nadeln und so weiter. Da haben wir sehr deutliche Dinge, die eine ganz klare Sprache sprechen. Herr Kaufmann und andere haben von neuen Lösungen gesprochen, die erarbeitet worden sind. Eine ganze Reihe davon möchte ich hier aufführen und ich möchte natürlich nicht für alle Krankheiten sprechen. Ich möchte nur einige hier aufführen. Andere Initiativen können hier aufgeführt werden gegen ganz spezifische Krankheiten, Tuberkulose, Malaria und so weiter. DNDi ist eine neue NRO, die sich beschäftigt mit der Arzneimittelherstellung zur Bekämpfung der vernachlässigten Krankheiten. Hier gibt es eine enge Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren. Vor 3 Monaten ist eine neue Pille gegen die Malaria auf den Markt gekommen. Vor ein paar Jahren ist es so gewesen, genau vor 7 Jahren, ist Gavi gegründet worden. Und dazu möchte ich etwas Näheres. Es war eine Initiative. Es ging hier um es ging hier um den DITS-Fonds Und es ging einfach darum, Finanzmittel in die Impfung zu stecken, in die Impfforschung und vor allen Dingen zur Impfung von Kindern in den Entwicklungsländern. Ich glaube, dass an der Spitze der WHO eine wirkliche Destabilisierung gegeben hat in gewisser Weise, weil da hat es ein Ressourcenproblem gegeben, da hat es auch ein Problem der Zuteilung gegeben. 80% der Ressourcen, die die WHO zur Verfügung hat, werden dazu benutzt, das eigene Personal zu bezahlen. Und das reduziert natürlich ungeheuer den Einflussbereich einer solchen Organisation. Was ist passiert? Gates hat eine Art Abkommen mit der WHO geschlossen, denn es lag auf der Hand, dass hier eine Notwendigkeit bestand. Alle sollten sich hier einspannen lassen und das hat zu einer PPP-Partnerschaft geführt, die wirklich exemplarisch und beispielgebend waren. Es ist dann die Gates-Stiftung mit einem großen Beitrag, die WHO, die UNICEF, die Weltbank plus Vertreter einer ganzen Reihe von Regierungen, Vertreter der Industrie, Vertreter aus akademischen Kreisen, die letzten drei Gruppen immer in einem Rotationssystem. Man hatte immer 2 Jahre Amtszeit und ich war als Vertreter des Pasteur-Instituts dort. Gavi praktiziert eine konditionelle, also an Bedingungen gebundene Politik der Impfung. Es ist sehr ähnlich, wie auch der Weltfonds für AIDS funktioniert. Wir haben es ja gestern gehört. Auf die gleiche Art und Weise, wie Michel Teleski hier davon gesprochen hat, möchte ich Ihnen ein paar Ergebnisse hier vorstellen, um Ihnen zu zeigen, dass hier wirklich Instrumentarien entwickelt worden sind, die durchaus effizient sind. PPP-Partnerschaften und das auf möglichst hohem Niveau, also wenn Sie so wollen, auf der Ebene des gesamten Globus. Innerhalb von 5 Jahren hat Gavi 1,5 Milliarden Dollar ausgegeben, da die Gates-Stiftung die Hälfte beitrug und die anderen Partner mussten die andere Hälfte finden. Das war ja nicht ganz so einfach, deswegen sind die Dinge etwas träger angelaufen, schließlich sind sie in Gang gekommen. Aber das war die grundsätzliche Ausgangsposition. Man musste also in gewisser Weise die Dinge in Griff nehmen und das auf die gleiche Art und Weise auf der privaten wie auch auf der öffentlichen Seite. 5 Milliarden Dollar werden gegenwärtig im Weltfonds investiert. Hier ein paar Zahlen. Man kann nach 6 Jahren sagen, dass das Gavi-Ergebnis einschätzbar ist, denn das Ziel bestand ja darin, Kinder in den Entwicklungsländern zu impfen. Man kann also sagen, das ist eine Schätzungsberechnung von der WHO angestellt und man kann also rechnen, wie viele tote Kinder verhindert werden konnten. 2006 2,3 verhinderte gestorbene Kinder, also Kinder, die nicht gestorben sind dank der Impfung. Und das für 5 bis 6 Jahre. Und wenn wir uns jetzt die Flächenimpfung anschauen, hatten wir 2006 dazu beigetragen, dass 150.000 Kinder zusätzlich, 150 Millionen Kinder zusätzlich geimpft werden konnten zu den üblichen Impfungen und das mit 9 Impfstoffen zu den verschiedenen Krankheiten und infektiösen pathologischen Geschehen. In den armen Ländern ist es so, denn das ist ja an Bedingungen gebunden, ist es so, dass Gavi gebunden ist an Veränderungen im Gesundheitssystem und dort haben wir einen Multiplikationseffekt erreicht. Und was man feststellt, ist, dass in den ärmsten Ländern, wo pro Kind 2,5 Dollar pro Jahr und pro Kind ausgegeben wurden, das war die Bedingung, dass diese Summe auf 5 Dollar angehoben werden, dort haben wir also ungefähr ein Drittel der Summe, die für die Kinder jetzt ausgegeben werden, von Seiten dieser offiziellen Struktur im Lande. Es sind also neue Lösungen erarbeitet worden. Und es gibt schon Gründe, die uns auch optimistischer sein lassen, als wir es noch gestern waren. Den ersten Sektor, den ich doch etwas vernachlässigt gefunden habe, und ich mache jetzt ein Plädoyer, was vielleicht nicht so sehr populär ist, ich mache es trotzdem, Ich habe es schon öfter gemacht und ich werde es auch weiterhin machen. Es ist ein Plädoyer zugunsten einer wirklichen Regulierungswissenschaft. Und ich möchte die Methoden anwenden, die Sie sehr wohl kennen, dieses Evidence-Based Regulation. Und ich möchte Ihnen ein paar Argumente geben. In der Industrie ist es so, dass die Forschungs- und Entwicklungskosten pro Produkt innerhalb von 15 bis 25 Jahren verdreifacht wurden. Das sind natürlich Zahlen, die nicht alle Länder betreffen, aber insgesamt. Die Regelungsstandards steigen nicht. Das heißt, die Zahl von Impfstoffen und Arzneimitteln wächst nicht an. Wir haben hier ein Beratungsinstitut und haben erstellt, das, was wir als die Lücke betrachten. Und das betrifft hier also den Bereich der Impfstoffe und der Arzneimittel. Wenn Sie die rote Kurve nehmen, dann haben Sie diesen Faktor von 15 Milliarden Dollar bis hin zu 40 Milliarden Dollar. Und die Zahl der Produkte, die wirklich ganz neu auf dem Markt angekommen sind, sind eigentlich im Rückgang begriffen und nicht im Wachsen begriffen. Mit dem Ergebnis, dass wenn man sich heute nur mit den südlichen Ländern beschäftigen würde, wenn wir ihnen Produkte verkaufen würden, dann müssen wir sehen, dass diese Länder an einer Kostenstruktur leiden, die völlig unangemessen ist, wenn sie diese Produkte bei den Ländern des Nordens kaufen müssen. Wenn sie und Sie sind ja auch sehr oft nicht in der Lage, diesen Weg hin zu mehr Standards und Normen mit uns zu vollziehen. Es ist ja oftmals so, dass Sie aus vielerlei Gründen nicht in der Lage sind. Und damit wird ganz einfach eine protektionistische Barriere eingeführt zwischen Norden und Süden. Allein schon durch diese Regelungen, durch die Schwellenländer wird die Situation etwas verändert, vor allem durch China und Indien. Dort entwickelt sich eine pharmazeutische Industrie, eine Impfstoffindustrie, desto besser. Hinsichtlich der Generika kennen wir ja die Probleme. Diese Länder sind in den meisten Fällen natürlich auch in einer ganz ökonomischen Denkweise verhaftet. Und sie sind einfach zu diesen besseren Ergebnissen gekommen und haben sich aktiviert, um ihre eigene Wirtschaft zu entwickeln, um ihre eigenen wirtschaftlichen Stärken auszuspielen. Wenn wir uns anschauen, welche Regelungsstandards bestehen, dann müssen wir einfach sehen, dass es sehr oft so ist, dass die Frage des Gewinns und der Kosten und auch die Frage der Zeiträume und der Termine überhaupt nichts mit einer wissenschaftlichen Beurteilung zu tun haben. Und es geht nicht etwa darum, dass die wissenschaftliche Strenge hier nachgelassen wird, sondern im Gegenteil. Es muss ganz einfach die Betonung darauf gelegt werden und es muss zu einer neuen Form der Regelung gefunden werden, einfach eine Reformierung dieses Regelungsprozesses. Sie sollten wissen, dass die verschiedenen Impfstoffe und die Arzneimittel, wenn es um die Registrierung geht und was die Verzeichnung der Volumina und so geht, das wird alles elektronisch gemacht. Und wenn wir uns dieses Registrierungssystem für einen neuen Impfstoff nehmen, dann haben Sie immer noch einen ganz manuellen Vorgang. Ein neuer Impfstoff, der entwickelt wird, der erforscht ist, der dann auf den Markt kommt, da haben Sie Tonnen von Papier zu bewältigen, um die ganzen Regelungsmechanismen zu durchlaufen und das nimmt immer noch mehr zu. Sie haben hier also ganz ungleiche Bedingungen schon aus dieser Situation heraus und ich glaube, das sind einfach Fragen, die wir uns stellen. Wir haben hier also nicht etwa, wie ich es eben schon sagte, weniger wissenschaftliche Anforderungsstränge, sondern im Gegenteil, nur eben wesentlich schwieriger zu bewältigen. Wenn wir hier die moralische Dimension der Sicherheit nehmen, wenn wir auch unser normales Verhalten anwenden, dann kommen wir in schwierige Situationen, weil auf der einen Seite sind wir verhaftet in diesem Lauf nach immer mehr Sicherheit, nach immer mehr Regelung, nach immer mehr Absicherung, und auf der anderen Seite gibt es immer mehr Entwicklungen, die einfach unerträglich sind, die diese Absicherung nicht ermöglichen und die uns dazu führen, dass in gewisser Weise die Ethik sich in einen gefährlichen Flirt mit unmoralischen Faktoren begibt. Ich hatte Ihnen angekündigt, dass ich zu dem Rotavirus etwas sagen werde. Was sich hier abspielt, ist wirklich eine Schulfalle. Manche kennen ihn vielleicht. Ende der 90er Jahre hatte die Firma Wyeth in den USA einen Impfstoff gegen den Rotavirus auf den Markt gebracht. Der Rotavirus ist ein signifikantes Problem für die öffentliche Gesundheit in den Vereinigten Staaten, wesentlich stärker für die hospitalisierten Milieus als für die Kinder generell. Es hat 100.000 Tode im Jahr gegeben. Das ist dann natürlich wesentlich zu viele, aber es ist nicht vergleichbar mit anderen pathologischen Zuständen. Es sind also sehr viele Dinge investiert worden, ein Impfstoff ist entwickelt worden, durchaus ökonomisch gerechtfertigt. Der Impfstoff ist auf den Markt gekommen. Die Faskade-Studien haben glauben lassen, dass eine relativ unnormale Proportion von Fällen hier betroffen waren. Es ging um ein pathologisches Geschehen im Darm und die Dinge sind schiefgelaufen. Zwei Lehren können wir hier ziehen, denn es sind unheimlich viel Geld einfach in die Luft geworfen. Welche Lehren können wir zu? Erstens, die nachfolgenden Studien haben gezeigt, dass die statistischen Angaben, auf die man sich gestützt hatte, nicht die richtigen waren. Es gab also hier eine übertriebene Zahl, die angeführt worden ist. Und was ich vor kurzem erfahren habe, das war also doch eine statistische Abweichung, die in keiner Weise überzeugend gewesen ist. Aber das wichtigste Argument ist folgendes. Man muss sich eine Frage stellen. Was ist das Verhältnis? Natürlich, in den Vereinigten Staaten möchte man kein Risiko ein. Gut, das kann man verstehen. Aber es ist ein Problem. Es gibt mehr als 500.000 Kinder, die am Rotavirus in der Welt sterben. Und man muss sich fragen, ob es denn wirklich legitim ist, einen solchen Impfstoff zu entwickeln für dieses Geschehen. Auch hier habe ich mich informiert und ich habe festgestellt, dass innerhalb der WHO eine Diskussion stattgefunden hat und dass letztlich, wenn ich es denn richtig verstanden habe, in der Diskussion null Vertreter der südlichen Länder vertreten waren. Das ist ja schon signifikant. Und letztendlich hat sich jeder gesagt, um Gottes Willen, hier können wir kein Risiko eingehen. Machen wir lieber das, was wir machen können, als dass wir hier etwas nicht tun, was wir hätten tun sollen. Ich denke, das ist schon ein Fall, wo man drüber nachdenken sollte. Das ist also für mich ist es eigentlich eine historische Wende in der Impfstoffe in der Industrie. Zwei andere Firmen haben sich dieser Impfstoffentwicklung angenommen, ne? Und zum ersten Mal haben sie die klinischen Versuche direkt in den Schwellenländern bzw. in den südlichen Ländern genommen. Und diese Länder waren ja auch die Hauptzielgruppe. Das heißt, zumindest hatte dieser Fall eine gewisse Wende auch in der Denkhaltung herbeigeführt. Man besinnt sich nun doch auch der südlichen Länder und beteiligt sie. Und es ist einfach diese Frage, die man wirklich sich stellen muss. Was tun wir? Für wen tun wir es? Und wie tun wir es? Es gibt natürlich hier in gewisser Weise auch eine gewisse Verantwortung der Standards. Wir haben hier Gesundheitssituationen, die in den Entwicklungsländern nicht akzeptabel sind. Selbst Gates kann ja nun nicht mehrere Milliarden Dollar ewig investieren. Wir müssen uns die Frage der Kosten für Forschung und Entwicklung stellen. Sie sind für die armen Länder einfach nicht zu schultern. Die akademischen Institutionen können dies nicht bewältigen. Und auch die großen Organisationen sind ganz offensichtlich nicht mehr in der Lage, diese Kosten für Forschung und Entwicklung zu übernehmen. Ein Teil der öffentlichen Generosität ist auch aufgegangen in Anstrengungen, deren Nutzen nicht unbedingt nachweisbar ist. Es scheint mir, dass in den entwickelten Ländern, wo die Gesundheitsausgaben immer mehr steigen, dass diese Ausgaben so gestaltet werden müssen, dass ein anderes Herangehen um sich greift. Ich denke, heute sind wir noch nicht so weit. Wir haben hier wirklich ein neues Thema. Wir müssen, dass wir in den entwickelten Ländern ganz einfach eine andere Vorgehensweise, eine andere Denkweise finden. Es gibt hier wirklich eine Herausforderung. Und ich möchte noch ein anderes Feld eröffnen, eine ganz andere Art einer Untersuchung. Als ich an diesem Bericht gearbeitet habe, bin ich auf dieses Feld gestoßen. Das betrifft die im Terrain aktiven Akteure. Wer sind diese Akteure? Das sind in den Entwicklungsländern die Akteure, aber man kann auch in die armen Terrains der reichen Länder gehen, denn da gibt es sehr, sehr viele Leute, die sich als Akteur betätigen, die versuchen, die Dinge zu verbessern. Es gibt die NROs, aber es gibt natürlich auch viele andere Akteure. Es gibt viele Leute einfach, die sich da aktivieren, die versuchen, die Dinge zum Guten zu wenden, und sie sind sehr, sehr schlecht organisiert. Das ist eine Sphäre, die einfach unorganisiert ist. Ich glaube, das ist eine richtige Feststellung. Natürlich muss man es ein bisschen nuancieren. Das hängt von dem Land ab, das hängt von der Regierung ab, das hängt von den lokalen Bedingungen ab. Aber generell sollten wir sehen, das ist hier ein wirkliches Problem der Kapitalisierung von Wissen und Know-how gibt. Die großen internationalen Einrichtungen schicken Beobachter auf Makroebene, wir haben es gestern ja schon gehört, damit sie ungefähr sehen, wie die Dinge ablaufen. Und dann gibt es Bedingungen, die eingeführt werden, Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Aber hier gibt es einfach ein Problem. Denn die Akteure im Terrain selbst, und ich habe oft mit ihnen diskutiert, sind völlig einverstanden damit, dass sehr wenig Evaluierung stattfindet, wenig Kapitalisierung ihres Handelns und ihres Wissens. Und sie sind natürlich selbst nicht in der Lage, ihre eigenen Handlungen einzubetten und entsprechend zu evaluieren. Die Problematik ist kritisch, denn es ist in der Tat so, dass in dem Moment, wo beträchtliche Summen in die Entwicklungsländer investiert werden, es natürlich auch wichtig wäre, den Gewinn einzuschätzen. Ganz kurz noch, denn die Zeit vergeht. Ich habe in diesem Bericht eine Herangehensweise entwickelt, wo ich noch am Anfang bin, ist folgende. Man muss sich ganz einfach mal die Frage stellen, was passiert da eigentlich? Da sind dermaßen viele Leute, die machen alle ihre Erfahrungen, und diese Erfahrungen sind gemacht, ohne dass es wirkliche Arbeitsregeln gibt, die von gemeinsamer Art wären. Man kann sagen, dass die Aktion im Gebiet selbst eine Wissenschaft ist, die völlig unbekannt ist. Man sollte hier vielleicht, wenn wir von Wissenschaft sprechen, eine entsprechend erweiterte Anwendung dieses Terminus verwenden. Aber damit diese wissenschaftliche Herangehensweise eingeführt werden muss, müsste man ganz einfach sich absprechen, damit eine bessere Anerkennung, damit eine bessere Koordinierung, damit eine bessere Vernetzung stattfindet. Und in dieser Absicht, in diesem Geiste habe ich versucht, eine Initiative anlaufen zu lassen, Field Action Science, also FAT, Facts, Sie haben im Pasteur-Institut ein Immunologie-Institut und da hatten wir ein Problem, denn dieses Institut hatte festgestellt, dass die Serotypen, die dort im Umlauf waren, überhaupt nicht diejenigen waren, die eigentlich verwendet hätten werden müssen. Und letztendlich hat man einen Impfstoff produziert, der nicht gut war, den man nicht hätte produzieren sollen. Da gab es also ein wirkliches Problem und die Leute, die an dieser Studie gearbeitet haben, sind zu mir gekommen und haben gesagt, wir brauchen einfach ein mobiles Laboratorium. Ja gut, also ich habe das Geld gefunden und diejenigen, die die Arbeit gemacht haben, haben gesagt, wunderbar, die Studie ist jetzt veröffentlicht in mehreren Sprachen. Gut, ein mobiles Laboratorium. Ich habe es nicht, habe ich gesagt. Na gut, es gibt das nicht. Die Veröffentlichung war schwierig. Wir konnten es nicht bewerkstelligen, aus vielerlei Gründen, haben sie mir gesagt. Hier haben sie also die Prototypen, wir haben mehrere gehabt. Aber das ist nirgendwo veröffentlicht. Und wenn andere ein solches mobiles Laboratorium brauchen, dann wissen die nicht, wo sie sich drauf stützen sollen. Und die müssen die gleichen Fehler noch einmal machen, die wir nun schon gemacht haben. Und da habe ich mir gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe also diese Initiative FACTS, F-A-C-T-S, gestartet und habe mir gesagt, wenn diese Aktion im Terrain eine Wissenschaft ist, die sich als Wissenschaft selbst nicht wahrnimmt, müssten doch die Akteure im Terrain es einfach schaffen, bestimmte Regeln sich selbst zu erarbeiten, die dann in der Praxis ihren Nutzen erweisen und die auch eine Effizienz unter Beweis stellen können in den wissenschaftlichen Gemeinschaften. Also zum Beispiel ein Protokoll, das eine AIDS-Behandlung verbessert, das muss einfach festgehalten werden und muss dann entsprechend auch den Wissenschaftlern vorgelegt werden in einem Forschungsinstitut, in einer Institution des Roten Kreuzes und woanders, damit dieses Protokoll nicht verloren geht, sondern damit dieses Protokoll den wissenschaftlichen Wert, den es durchaus hat, erhält und entsprechend auch Wege finden kann, wo es weiterverwendet werden kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.